Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 211. Heute mit Felix.
Hallo.
Und mit Markus.
Willkommen zum Herbst.
Und meiner einer Sommer.
Herbst, ja, Sommer, heute Herbst? War.
Heute ist noch,
es, aber jetzt. 30 Grad draußen.
Ab sofort ist Herbst.
Nee, diese Woche ist noch Sommer.
Ja, genau.
Mir wurde heute von so vielen Radiokanälen erzählt, ab morgen ist Herbst, dass ich mich voll darauf eingestellt habe.
Ja. In Binärgewitter haben sie gesagt. Genau. In Binärgewitter haben sie gesagt, diese Woche ist noch Sommer, also muss diese Woche noch Sommer sein.
Genau. Ich finde auch. Ja, heute kurze kleine Sendung sozusagen. Tour der Woche ist nur der Stream.
Ja.
Ich versuche schon seit 2 Wochen irgendwie an unserem, also oder an meinem Setup rumzuspielen. Also nicht am Stream-Setup oder nicht mal am Audio-Setup. Also ich meine, da spielen wir sowieso immer rum, aber so hier an meinem Netzwerk-Setup im Rechenzentrum. Also wäre es vielleicht, oder ich habe ja die meisten Server bei Hetzner rumstehen und Hetzner hat seit kurzem so öffentlich gemacht, dass sie eine neue Funktion haben, und zwar bieten sie jetzt V-Switches an. Du kannst jetzt also einen V-Switch dir holen und zwischen deinen ganzen Servern, die du hast, ja, einen Switch legen, den, ja, und dann hast du halt eine IP und ein VLAN und kannst die halt untereinander erreichen. Also sowas, was du vorher hättest dir entweder selber basteln müssen oder so richtig auch nicht hattest. Und fand ich cool und hab gedacht, okay, das machst du jetzt mal, und hab mich dann auch gleich selber noch ein bisschen in Open V-Switch eingearbeitet. Und ja, versuche seitdem mein Setup hier hinzukriegen. Und irgendwie die VM, auf der wir normalerweise unser Streaming machen, die ist so halb erreichbar. Die ist, ich habe jetzt endlich auch DNS und DHCP, also das, schaltest die Maschine nur an, sie holt sich automatisch eine IP, ist irgendwie da, aber irgendwas tut nicht richtig. Also ich bin mit Open V-Switch und meiner Konfiguration hier noch nicht richtig warm geworden, aber es ist sehr strange, weil du kommst nicht per SSH auf die Maschine, du kannst nicht per HTTPS auf die Maschine kommen, HTTP geht irgendwie, und wir können auch hinstreamen, aber man kann den Stream nicht anhören. Das ist sehr, sehr weird. Ich weiß nicht, was ich da für ein Netzwerkproblem habe. Und ich habe einfach gerade zu wenig Zeit, um so richtig zu debuggen. Das ist so ein bisschen das Problem.
Du hast bestimmt eine Firewall dazwischen, die gewisse Pakete droppt nach einem speziellen irgendwie so, ja, wenn das Paket SSH drin hat und rausgeht, dann wird es getroppt. Aber genau, sonst nicht. Und zwar nur genau dann. Und nur von gewissen Maschinen, nicht von allen, weil wäre ja sonst zu einfach zum Finden.
Ich meine, ich mache natürlich Sachen, die man nicht machen sollte, zum Beispiel so ein Open V-Switch so.
Ich meine, natürlich tust du Dinge, die man nicht machen sollte.
Warum glaubst du denn, dass es funktionieren sollte?
Man sollte zum Beispiel in einem Open V-Switch nicht getaggte Sachen und ungetaggte gleichzeitig fahren, aber das muss ich halt machen. Das geht halt nicht anders. Ich habe da jetzt
tust
halt.
Tust du wieder Dinge, die nicht vorgesehen sind?
Die sagen alle, das könnte schon gehen.
Das ist schon mal eine interessante Formulierung.
Das macht man eigentlich nicht. Ich habe gedacht, naja, wenn es eigentlich gehen soll, dann machen wir das mal, weil geht ja nicht anders. Ja? Also ich habe jetzt VLANs, die halt getaggt sind, und dann gibt es halt noch Traffic, der ist ungetaggt. Warum soll das nicht eigentlich funktionieren? Gibt irgendwie, also ich habe hier Proxmox im Einsatz und halt 3 Nodes jetzt einfach mal genommen und wie gesagt zwischen denen einen V-Switch gebaut, und du kannst dann halt bei Hetzner jetzt für diesen V-Switch auch öffentliche IP-Adressen bestellen, und demzufolge kannst du dir einen Cluster zusammenbauen, der dann ja, wo du halt auch so einen automatischen, oder wo du einen Failover einfach machen kannst, ohne dass du Probleme kriegst, weil die IP ja quasi nur einem Node zugewiesen, also einem Server zugewiesen wäre. jetzt wird dir halt ein vSwitch zugewiesen und der vSwitch ist halt von allen Servern aus erreichbar, also kannst du dir auch so ein Failover-Cluster bauen. Und genau das habe ich gebaut, aber ich habe dann jetzt halt getaggte und ungetaggte Sachen in meinem Open vSwitch laufen. Und irgendwas tut nicht richtig.
Tja. Ja. Also Ingo, bis nächste Woche machst du das einfach mal richtig und dann wirst du sehen, es wird alles funktionieren.
Mhm, vielleicht. Genau. Ich habe ja auch schon auf Twitter rumgefragt, ob irgendjemand Erfahrung hat, aber ich habe da nur zurückgekriegt, nee, ich bin nicht mehr bei Hetzner oder nee, ich wurde von Hetzner irgendwie gekündigt oder so. Es klang irgendwie komisch. Also Hetzner hat mich verlassen, ich wurde von Hetzner verlassen. Gedacht, okay, na gut, irgendwie
passiert, man lebt sich auseinander.
Genau.
Hat andere Hobbys, was weiß ich.
Ja, ich meine, schöner wäre es natürlich, weißt du, wenn du irgendwie Co-Location hättest, einfach ein paar Server dir hinstellst und dann hast du die ganzen Probleme nicht.
Habe ich gemacht.
Hast du gemacht? Hast ja, du?
Habe ich gemacht, funktioniert wunderbar, ich habe keine Probleme. Fairerweise muss ich sagen, ich hab halt auch echt nur einen Server da drin, aber ich meine.
Und wo hast du Co-Location Space? Also, weil sowas kostet ja normalerweise ein Vermögen.
Das ist korrekt, ja. Aber es gehört halt nicht mir.
Aber er hat's halt, ne? Weißt du, die Schweizer, die haben das halt.
Man hat's halt. Nee, ich kenne halt jemanden, der das macht und der hat sich halt irgendwie ein ganzes Rack geholt und da kann ich halt meinen Server unterschieben und dann habe ich da physikalischen Zugriff und das ist ganz gut. Aber ja, es kostet natürlich mehr als und es ist natürlich
wesentlich mehr.
Und es ist natürlich auch so. Ja, so Premium-Feature wie irgendjemand geht dir Platten wechseln, hast du halt nicht.
Ja. Nee, also wenn, dann bräuchte ich auch ein Rechenzentrum. Also ich meine, gut, in Berlin gibt es ja einige, wo du Co-Location Space mieten könntest. Also es wäre halt noch so eine Option. Aber Hetzner ist halt echt an vielen Stellen unschlagbar günstig, auch mit dieser Serverbörse. Ich habe mir jetzt einfach für 24 Euro im Monat gerade so ein Ding geklickt. Ja, es ist einfach mit 6 Terabyte drin. Und ja, du hast halt dann Space viel und kannst die Server schön zusammenstecken und das ist ganz okay. Dafür hat man dann halt andere Probleme. Ja. Oder ja.
Ja, ja. Also,
das ist immer so ein Trade-off, ne?
Das halt, ja. So gewisse Dinge sind halt schon echt convenient, wenn du so ein Hetzner-Ding hast.
Ja, so. Und jetzt mit diesem vSwitch, den sie jetzt anbieten und dass man halt auf diesen vSwitch IP-Adressen legen kann. Und du dann von mehreren Nodes aus dieselben IP-Adressen erreichst und du halt einfach einen Failover machen kannst, das ist jetzt halt schon richtig geil. Vorher musstest du ja irgendwie, hatten sie so Failover-IPs oder Failover-Subnetze und du musstest irgendwie diese API, der API da irgendwie sagen oder das manuell dann wirklich einen Failover machen. Das ist irgendwie alles doof. Und das fällt jetzt quasi weg. Also jetzt kannst du dir einfach ein Cluster mit mehreren Nodes bauen und die VMs hin und her schieben und sie sind halt immer und überall erreichbar. Vorausgesetzt, man kriegt es hin und hat nicht komische Netzwerkprobleme wie ich.
Vorausgesetzt, es funktioniert.
Ja, genau. Also so war eigentlich der Plan und ich habe ein Ceph-Cluster drunter. Das heißt, ja genau, du kannst...
Selber schon mit ZFS wäre das alles nicht passiert.
Ja, weil da geht's auch nicht. Pappalapapp. Na, ZFS ist doch kein so richtig, ist es nicht eher so ein lokales Ding und nicht so ein Cluster zwischen verschiedenen Nodes?
Ja, aber du könntest dir ja einfach Replikation aufbauen oder
ja,
so.
Nee. Ja, klar, ich kann mir auch einen Knopf an die Backe nähen und ein Klavier dranhängen, weißt, wie schwer Musik ist. Also man kann eine Menge machen, aber warum sollte man es tun? Dafür hat man ja dann Cluster-Dateisysteme, die das schon können. Und mit dem Ceph-Teil habe ich auch keine Probleme. Ich habe trotzdem mit dem Netzwerk-Teil meinen VMs jetzt Problem und da halt auch nur welche, die in diesem getaggten WLAN rumhängen. Wenn ich welche in ein ungetaggtes packe, geht's. Ja, aber das halt dann immer so noch neben der Arbeit irgendwie hinzukriegen, ist dann, ja, da fehlt dann einfach, man bräuchte einfach noch 24 Stunden mehr am Tag. Dann würde das vielleicht gehen. Ja. Naja.
Gefällt mir der Vorschlag. Wollen wir da eine Petition für einreichen?
Ja, genau. Wir machen einfach nicht Sommer- oder Winterzeit, sondern wir machen einfach beides gleichzeitig und sowieso mehr davon einfach.
Tja.
Dass man einfach mehr Zeit am Tag hat.
Ja, gleiches Gehalt und halbtags arbeiten Und oder irgendwie so den Zwang dazu, dass man dann auch wirklich nicht mehr arbeitet. Ich glaube ja immer, dass so recht engagierte Leute da sehr, sehr bei betrogen werden.
Ja, oder wenn man doppelt so viel arbeitet, will man auch doppelt so viel Geld haben. Mindestens.
Aber das bringt dir ja nur was, wenn du dann auch doppelt so, du willst nicht doppelt so viel Geld haben, du willst doppelt so viel davon kaufen können. Ich meine, doppelt so viel Geld bringt dir halt einen Scheiß, wenn du immer noch gleich viel damit kaufen kannst. Du willst halt mehr Kaufkraft.
Wollen wir jetzt darüber reden, dass es genauso relativ ist wie Zeit?
Ja, genau. Ja, also wenn ihr irgendwelche Sachen anders macht, also nicht nur das mit der Zeit, sondern hier auch das mit dem Netzwerk.
Dann und mit dem Geld.
Mit dem Geld oder mit Zeit oder mit dem Leben oder überhaupt. Könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben oder auf Twitter oder Mastodon oder was auch immer uns kontaktieren dazu. Gut, das war eigentlich der Tote der Woche, der unser Stream ist. Der ist aber auch nur so halbtot. Also vielleicht ist er demnächst dann schon wieder untot, weil ich dann mein Netzwerkproblem gefixt habe und wir dann wieder einen Stream haben. Ist auch alles lösbar, ja. Das ist die Frage bloß, wann. Das Zeitproblem, ne? Auch Linus Torvalds nimmt sich eine Auszeit.
Super Überleitung. Ja, top Überleitung, Ingo. Sehr schön.
Ja, der hat scheinbar auch die Schnauze voll. Naja, so hat er es nicht gesagt. Er nimmt sich eine Auszeit, um über sich selber nachzudenken und über die Zukunft und über seine Art. Weil wir wissen ja, auf der Curling-Mail-Liste geht es manchmal heiß her und der Torvalds haut dann auch gerne mal drauf und ja, Nvidia zeigt dann Stinkefinger und auf der Curling-Mail-Liste geht dann hält die Leute ein bisschen an. Das kommt nicht so gut an bei mehreren und er hat sich jetzt irgendwie entschuldigt auf der Mail-Liste und hat gesagt, ja, irgendwie, ich nehme jetzt mal eine Auszeit, ich lasse mich mal beraten und gucken wir mal, ob das jetzt zu einer Verbesserung der Kommunikation und der Umgangsform der Linux-Kernel-Gemeinschaft führt.
Ja, das ist eine spannende Frage, ob sich Linux wirklich ändern wird oder ob das jetzt einfach so ist. Ja,
das noch kann. Vor allem.
Ja, also doch.
Weißt du, einem bestimmten Alter ist man ja dann eher so festgefahren.
Ja, aber ich habe befürchtet, wir sind voll in diese Altersschiene reingeschlittert.
Ja.
Ich weiß. Nein, man muss sich einfach die ganze Zeit ändern. Sonst,
okay, um nicht aufgefressen zu werden, Kapitalismus und, nee, worum geht's?
So ähnlich, um weiter Spaß am Leben zu haben.
Hm. Okay.
Voll philosophisch.
Richtig, vielleicht machen wir doch weiter mit hier Schlagzeilen und so.
Ja,
ich weiß nicht, was aber nochmal, was haltet ihr davon, dass er jetzt da einfach
Ich finde das gut, weil es gibt irgendwie keinen Grund, diese technischen Diskussionen, ich meine, technisch hat er ja meistens irgendwie ein gutes Argument und dann regt er sich halt auf, was ja okay ist. Aber dann kann man das ja auch so formulieren und sich auf die technischen Aspekte beschränken und sagen, nein, irgendwie der Patch hier so ist halt scheiß, geht nicht, weil irgendwie dieses, jenes und ja, diese drei Punkte. Und egal, ob du die jetzt fixen wirst oder nicht, wollen wir nicht im Kernel haben, Punkt. Und dazu muss man die Leute dann ja nicht noch persönlich angreifen und er ist da ja schon 2-3 Mal wirklich zu weit gegangen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das wirklich so schwierig ist, gerade bei E-Mail, wo du ja echt die Zeit hast. Es ist ja nicht so, dass du wie bei gesprochenem Wort irgendwie, wo es halt viel schneller mal passiert, dass einem etwas rausrutscht, was man irgendwie vielleicht nicht so ganz so gemeint hat oder wo man nicht so viel drüber nachgedacht hat, was dann halt in der Hitze des Gefechts ist. Bei E-Mail hast du ja echt die Möglichkeit, das zu schreiben und dann merkst du ja normalerweise auch selber, ob du ein bisschen schon ein bisschen aggressiv drauf bist und dann kannst du das vielleicht einfach mal nicht schicken und das dann irgendwie eine Stunde später nochmal anschauen und vielleicht nochmal drüber sehen und das ein bisschen korrigieren und halt erst dann schicken. Also
Da gibt es auch so ein Pattern dafür, oder?
Ich finde so vor allem, ist es ein respektabler Schritt, also weil er hat das halt alles aufgebaut und so, er könnte sich halt auch auf den Standpunkt stellen, ist halt meins und ihr müsst halt damit leben, wie ich bin, aber er versucht es tatsächlich zu reflektieren und er hat erkannt, dass es ein ernsthaftes Problem ist. Für die Zusammenarbeit, ja.
Er hat sich ja auch lange auf den Standpunkt gestellt und gesagt, ja, so bin ich halt, Punkt.
Ja, genau, aber dass er den Standpunkt überhaupt ändert, finde ich schon mal akzeptabel, ja.
Finde ich okay, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt muss man es schauen, ich meine, sagen kann man halt viel. Ist halt, jetzt muss man halt sehen. Und irgendwie ist es auch ein bisschen schade, weil seine Mails schon immer so ein bisschen lustig auch waren. So als
Für uns Außenstehende
genau. Ist das schon so ein bisschen lustig, was er teilweise so von sich gegeben hat.
Finde ich gut. Soll es einen neuen Code of Conduct geben irgendwie dann?
Genau, also gibt schon.
Ja. Ah, gibt schon.
Ich habe den Link rein gepastet vom Commit. Sie hatten vorher so ein Code of Conflict, was irgendwas war, was sie sich irgendwie so ein bisschen selber zusammengeschrieben haben. Und sie haben jetzt gesagt, ja, es hat irgendwie das Ziel nicht so ganz erreicht. Sie versuchen jetzt diesen Code of Conduct von Contributor Covenant zu übernehmen, was so ein ich glaube, das ist so ungefähr der Standard Code of Conduct. Ich weiß gar nicht, ob sie Dinge abgeändert haben oder ob das 1:1 der ist. Auf jeden Fall haben sie den mehr oder weniger übernommen. Und das von Code of Conflict in Code of Conduct umbenannt. Ja, und das ist jetzt drin. Wird sich auch zeigen, ob das schlussendlich ist das halt auch,
Man muss sich auch halten dran, ne?
Genau, also,
es muss halt auch gelebt werden.
Genau, es ist ein guter erster Schritt, das irgendwie festzuhalten und zu sagen, hey, wir wollen hier ein professionelles Environment haben, wo wir halt respektvoll miteinander umgehen, aber schlussendlich, solange das niemand auch ein bisschen enforced und sich Leute dran halten, kann man halt noch viele Dinge aufschreiben. Werden wir auch sehen, ob das was wird.
Okay, kommen wir wieder zum, vom Despotentum zum Kapitalismus schlechthin. GitLab hat ganz viel Geld eingesammelt.
Ja, oder genau, die haben Geld in ihrer neuesten Finanzierungsrunde haben die einen dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag also 100 Millionen Dollar stehen in den Schlagzeilen drin. Man liest manchmal auch, dass es mehr sein könnten. Und sind mittlerweile insgesamt mit einem Funding von 145 Millionen Dollar unterwegs. Das ist so eine
Finanzierungsrunde oder wie? Ah ja, genau.
Ja, genau, Kapitalgeber eingesammelt. Und dahinter der Hauptgeber ist jetzt Iconic Capital, die das geleitet haben und aufgeleist haben. Ja, die Hauptmotivation ist wohl, dass sie im November 2020, sprich in 2 Jahren, in die Börse gehen möchten. Das für Leute, die GitLab gerne haben, könnte das so ein bisschen wie eine Drohung klingen. weil das bedeutet jetzt eigentlich, dass die nächsten 2 Jahre nochmal sehr unruhig werden und viel Features entwickelt werden und viele tolle Sachen da reingebastelt werden. Ich habe das ja schon mal hier gesagt, ich habe immer ein bisschen Angst bei GitLab, dass die sich verheddern, dass die zu viele Baustellen aufmachen und irgendwann nichts mehr richtig funktioniert. Mit 145 Millionen im Rücken haben sie natürlich die Möglichkeit, eine Menge Zeug richtig zu machen. Ob das dann auch klappt, ist die andere Seite. Ich habe übrigens einen Bug-Reporter offen. Ich nehme jetzt mal die Zeit, bis der geschlossen ist, als Measurement dafür, wie gut das funktioniert. Mal gucken. Ja, also GitLab weiter, also finanziell auf jeden Fall gut ausgestattet. Scheint auch eine coole Firma zu sein, wenn man so dem Glauben schenken kann, was man so hört. Die arbeiten voll remote und haben ein sehr sehr engagiertes Team. So viel zu GitLab und sie sammeln Geld ein.
Du meinst, sie sollen mit dem eingesammelten Geld jetzt dein Bug Report lösen? Vor allem. Und alles andere ist dann so ein bisschen, ja, whatever.
Aber nee, ich, also, wenn du so fragst, ich hätte dann noch so ein paar Themen, die sie angehen.
Ah, du hättest da noch mehr Ideen.
Aha, richtig. Ja, für so ein Projekt, ich weiß nicht, ob Börsengang immer so der richtige Antrieb ist.
Siehe Twitter,
genau.
Obwohl, da kann man jetzt so einen Untot in der Woche noch schnell draus machen. Die führen wieder diese normale Timeline ein, die so einfach...
zurück zur chronologischen Timeline, ja, habe ich auch gehört.
Genau, das war irgendwie bei Heise, glaube ich, ist mir vorbeigeflogen.
Haben sie schon so gemacht, oder? Werden sie erst...
Du fragst wieder Details.
Ja.
Echt, als hätten wir das jetzt wirklich gelesen.
Ingo.
Reicht es nicht, dir zu sagen, wir haben da gehört, das könnte demnächst vielleicht oder ist schon wieder eingeführt worden sein?
irgendwann vielleicht irgendjemand im Internet hat gesagt, Twitter wird das vielleicht wieder einführen oder auch nicht. Ja gut, kann man dann vielleicht nachlesen in den Shownotes oder so. Ups. Gut, fairerweise muss man sagen, für die Podcast Hörer, die das ja jetzt eh nicht live hören können, nur weil sie es jetzt vielleicht noch nicht eingeführt haben, bis man die Sendung hören kann, gibt's das ja vielleicht schon.
Chronologische Reihenfolge, genau.
Lustigerweise, ja, chronologische Reihenfolge ist natürlich geiler, aber mich hat auch das komische umsortierte Ding, was sie da gemacht haben, nie so wirklich gestört, weil ich schaue mir halt so ein bisschen Tweets an und wenn ich gerade am Rechner bin, dann scroll ich da mal durch. Aber wenn ich da jetzt halt nicht jeden einzelnen Tweet von den Leuten gesehen habe, denen ich folge, ist mir das eigentlich auch so ein bisschen egal.
Ich glaube, das kommt ganz arg drauf an, wie du Twitter nutzt. Wenn du so ein Twitter-Power-User bist, der vor einer halben Stunde drauf geguckt hat und dann wieder drauf gucken, wirklich den Diff haben möchte, was hat sich denn jetzt eigentlich bewegt hier, dann nervt das furchtbar. Wenn du dann nicht wirklich den Diff bekommst, sondern wenn du dann random, vor allem auch zeitlich random Zeug bekommst. Mhm. Und das macht Twitter natürlich auch unbrauchbar für alles, was so aktuelle Berichterstattung ist, weil das dann zeitlich völlig durcheinander gebracht wird, was du zu sehen bekommst.
Ja, aber so ein wenn du für so Berichterstattung gibt's ja dann normalerweise diese Hashtag-Dinger oder so. Und die waren ja immer chronologisch nicht. Oder haben sie die auch umsortiert?
Ja, wenn
die,
nee.
Wenn du dann auf einen Hashtag klickst, sind die dann auch umsortiert?
Doch, ich glaube, auf der Webseite sind sie auch nach den wichtigsten zuerst. Nach denen, die meistens geliked sind und so. Und du hast natürlich, du leistest dem natürlich Vorschub, dass Twitter sortiert und entscheidet, was jetzt wichtig ist und was nicht wichtig ist und Zensurmaßnahmen und so die Richtung kann man natürlich auch argumentieren.
Ja.
Als wenn du ungefiltert wirklich deinen Stream sozusagen siehst und entweder der Mensch selber entscheidet oder du dir irgendeine eigene Maschine gebaut hast, die das nach deinen Mustern filtert und halt nicht so, wie Twitter das sieht. Ich meine, du kannst ja ein bisschen Einfluss nehmen, wie, weiß ich nicht, bei Facebook, ich bin nicht auf Facebook, aber das ist wahrscheinlich so ähnlich, dass du sagen kannst, hier von dem willst du jetzt nicht so viel haben und er das dann irgendwie merkt oder so, aber ja, so gehen dir halt viele Leute, denen du folgst, geht einfach total unter und andere werden halt immer wieder hochgespült. Naja. Gut, aber scheint wieder zu kommen oder ist schon so, ich hab das mal verlinkt, müsste mal.
Finde ich gut.
Sollen sie irgendwas machen. Irgendwas, der Twitter-Support hat irgendwas geschrieben, irgendwas muss man machen. Oder wie man es macht. Lest euch durch.
Irgendwas geht irgendwie. Irgendwas geht irgendwie immer.
Ja.
Sehr schön.
Also man muss irgendwas umstellen oder so. Ich hab's, ja.
Ja, es ist ja vermutlich auch okay, dass man das einstellen kann. Und sagen kann, ja, man ist jetzt mehr so der Power-User, der irgendwie...
Irgendwie sieht Twitter... Wo bin ich denn jetzt gelandet hier?
Ich auch ganz komisch. Ist das noch Twitter?
Du hast bestimmt Mastodon aufgemacht.
Es sieht irgendwie komisch aus heute. Es wollte mir gerade erklären, dass es neu anders aussieht, neue Funktionen, aber ich bin einfach auf der Mobile-Version gelandet.
Whoops. Naja. Lass uns weitermachen. Wenn ihr chronologische Timeline wollt, dann geht das wohl wieder. Intel Bugs. Wir alle mögen sie, richtig?
Das ist, vergeht ja auch gefühlt keine Woche, ohne dass wir nicht einen neuen.
Wir hatten ja schon lange. Und was hatten wir schon lange nicht mehr? Die Intel Management Engine.
Stimmt, das waren in letzter Zeit waren es immer wirkliche Hardware-Bugs. Genau,
so richtige Hardware-Prozessor-Bugs und es ist ja voll doof und so.
Jetzt könnte man wieder mal so ein eingebautes Minix in einem Gedöns mal wieder dran sein, ja?
Genau. Haben sie gedacht, so, ja, lass uns da nochmal irgendwie so ein bisschen Software drauf machen auf die kaputte Hardware. Und die Leute von PTE haben da schwerwiegende Bugs gefunden im Key-Management. Irgendwie beim Verwalten, glaube ich, von kryptografischen Schlüsseln. Das ist nur ein Problem, wenn man physikalischen Zugriff auf den Rechner hat, was schon mal ganz okay ist, aber halt trotzdem immer noch so ein bisschen dumm. Und es gibt Firmware-Updates, sollte man vielleicht einspielen oder seine Laptops und seine Rechner irgendwie nie alleine lassen und immer irgendwie einschließen oder so. Geht ja manchmal auch. Ja, ist halt auch schon wieder kaputt.
Wie ein bisschen, man kann alles kaputt machen.
Ja, es ist so ein bisschen frustrierend, wenn man weiß, okay, das ist jetzt irgendwie so eine CPU, die irgendwie Bugs hat und da drauf läuft dann irgendwie so ein Minix, so diese Management Engine, die Bugs hat. Ja, und
eigentlich will man doch nur so ein sicheres System drauflaufen lassen, aber wenn der drunter schon kaputt ist.
Ja, ne, und obendrauf lässt du dann irgendwie dein OS laufen, was halt
natürlich mit auch Secure Boot ist. Nee, mit Secure Boot, damit es auch wirklich durch sicher ist. Mhm. Also bis zum Kernel. Komplett signiert, alles sicher.
Ja,
mhm.
Ja, und glaubst du nicht, ne? Und was ist mit all den Bugs, die halt einfach schon drin sind? Also Secure Boot hält
sind
ja
dann
nur...
sicher. Ah, die sind dann sicher, die Bugs.
Macht natürlich Sinn.
Ja, wusstest du noch nicht, ne?
Und irgendwie will man gar nicht so genau wissen, was auf irgendwie diesen anderen Chips, die heutzutage auch noch auf so einem Mainboard sind, dass der Scheiß schnell ist. Für USB und SATA und Ethernet und was weiß ich. Weil das ist halt irgendwie auch nur so Software und so ein bisschen Hardware. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da wird auch noch irgendwas kommen. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie das so viel besser machen können. Das hat einfach niemand genau genug angeschaut. Oder es macht noch zu wenig und es geht noch 2-3 Jahre, bis sie da mehr Logik reinbauen, die dann kaputt sein kann.
Ja.
Tja. Andere Dinge, die kaputt sind. Remote Code Execution in Alpine Linux. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man Docker-Images baut, ist das ganz nett. Yeah, das ist so ein Strip-Down. Sehr, sehr leichtgewichtige Distro. Was dann halt cool ist, wenn man nur Container hat. Dass man nicht jedes Mal ein ganzes Ubuntu oder so bauen muss zum Installieren. Und die haben so einen Package-Manager, der sich APK nennt. Und weil dieser Package Manager jetzt so nicht, also einerseits war der Package Manager halt so ein bisschen kaputt, da hat's halt so ein paar Bugs drin, die man ausnutzen konnte, und da dieser Package Manager, wie beispielsweise auch bei Debian, diese Pakete halt einfach über HTTP holt, kannst du dem Ding halt einfach irgendwas unterschieben. Ja.
Vielleicht haben die genau dasselbe Problem wie ich. Also HTTP geht halt nur bei denen auf ihren VMs. HTTPS geht einfach nicht.
Bestimmt, ja. Und
nicht? Schade.
Weiß ich nicht so genau. Ich weiß ja nicht, was du für Probleme hast.
Ich weiß es auch nicht. Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob ich das wissen will.
Ganz viele. Da ich muss die ganze Zeit Mate trinken, solche Probleme habe ich.
Ja. Tja, auf jeden Fall ist es so ein bisschen. Das wäre eigentlich so ein guter Grund, um zu sagen, dass man irgendwie auch seine Pakete halt nicht nur signiert, sondern dass man die auch beim Transportieren halt
Will man.
Ja, HTTPS anmacht.
Eigentlich will man überall Verschlüsselung.
Ja, genau, und irgendwie, ja, Debian hat da ja irgendwie die Position, dass das ja nicht gut ist, was ich immer noch nicht nachvollziehen kann. Hier wäre halt mal so ein schöner Case, warum das vielleicht doch gar nicht so dumm ist, auch wenn die Pakete signiert sind, trotzdem noch Transport Security anzumachen.
Ja, tut heutzutage ja auch nicht mehr so richtig weh, oder?
Nee, und ich eben, wie gesagt, ich verstehe ihre Argumentation, habe ich auch nie ganz nachvollziehen können, warum sie das irgendwie doof finden. Aber irgendwie sagen sie so, ja, das finden wir doof. Tja.
Okay, habe ich jetzt so wenig Insight, weiß ich auch nicht, kenne die Argumentationskette nicht, keine Ahnung. Irgendwelche Gründe wird es schon geben. Aber
ja, also das Einzige, was ich mir so vorstellen könnte gerade, ist so das Caching. Hier, gleich mal schauen. Why does apt not use HTTPS?
Du musst auch dieses Ding immer dazu installieren. Also ich meine, ganz viele Repos von Drittpersonen haben ja HTTPS an und dann sagt er immer das eine Mal, bitte installieren Sie erst Transport, HTTPS, apt, irgendwas.
This ensures that the packages you are installing were authorized by your distribution, bla bla bla.
Hört sich auch heute wieder, wie wir Ihnen das Internet vorlesen.
Ja,
Ausgabe 211.
Wie gesagt, es gibt diese Why does apt not use HTTPS Seite.
Okay, kannst ja nochmal in die Shownotes.
Die werde ich in die Shownotes verlinken. Aber sie haben irgendwie keine Argumente, warum. Also sie sagen halt einfach so, ja, ist halt, braucht's nicht, weil sind ja signiert. Das ist so ungefähr ihr Argument und die Bugs, die sie halt in APK gefunden haben, klar, apt ist natürlich ein bisschen abgehangener, hoffentlich ein bisschen stabiler, ein bisschen weniger anfällig für Remote Code Execution, aber sobald du halt irgendwo in apt eine Remote Code Execution drin hast, kannst du dem Ding halt irgendein Paket unterschieben, und es dazu zu bringen, irgendwie Code auf deinem Rechner auszuführen. Und wenn du da HTTPS davor baust, dann ist das halt schon wieder viel schwieriger. Geht natürlich irgendwie immer noch, aber tja.
Okay. Kommen wir zu einer App, die sich jetzt irgendwie seit ein paar Tagen benutzen lässt. Zumindest, wenn man bei einer Krankenkasse ist, die da mitmacht. Ich habe geguckt, meine macht nicht mit, deswegen konnte ich es auch nicht ausprobieren. Wie oder so? Weiß ich nicht, wie würdet ihr das aussprechen? Wahrscheinlich, oder?
Ja, irgendwie Vivi. So.
Vivi. Ja, Vivi. Also eine Gesundheits-App und die soll dich irgendwie dran erinnern, wann du zum Impfen gehen sollst und ob das eine Medikament, was du nimmst, mit dem vom Arzt X, mit dem anderen vom Arzt Y eventuell irgendwelche bösen Kombinationen gibt. Ihr könnt da auf der Seite von Vivi, könnte man nachgucken, welche Krankenkassen da mitmachen, sind mehrere BKKs, sind dabei, ein paar AOKs oder so, also 16 Krankenkassen mit weiß ich nicht wie vielen Millionen Versicherten, aber eben noch nicht alle. Ich glaube, ein, zwei Private sind auch dabei. Die werden jetzt halt von dieser App unterstützt oder haben beauftragt, diese App zu entwickeln oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, es wäre nicht Deutschland, wenn nicht sofort irgendjemand kommen würde und sagt, da gibt's aber Datenschutzprobleme. Und so ist es natürlich auch hier. Und ja,
Und es gibt halt Datenschutzprobleme und sie haben recht, oder?
Ja, ich
hab's mir. Sie haben natürlich prinzipiell recht, weil die Mobiltelefone, mit denen die meisten Leute unterwegs sind, nicht so super sicher sind, einfach aufgrund, dass Android-Geräte schnell veralten und nicht aktualisiert werden und sie dann vor Lücken nur so klaffen, dass es genügend Exploits auf die verschiedenen Arten und Weisen gab und es hier in dem Fall eben nicht ausreicht, davor zu sichern, dass irgendein Missbrauch angestoßen wird, wie zum Beispiel im Banking, wo es immer die Serverseite gibt, die nochmal validieren kann, ob das, was da kommt, gewollt ist oder nicht, sondern dass es in dem Fall hier schon ausreicht, wenn ein böser Mensch die Daten abgreift und dann wirklich intimste Daten in der Hand hat, mit denen er dich im Zweifelsfall erpressen kann. Und das ist einfach das Kritische, weswegen das irgendwie nicht so glaubwürdig rüberkommt für Leute, die da zumindest thematisch vorbelastet sind, wenn man sich anguckt, was mit der Gesundheitskarte bisher so gelaufen ist, wenn man sich anguckt, was im Kontext mit diesem Anwaltspostfach läuft, also so IT-Großprojekte mit halt
in Deutschland
aus öffentlicher Hand ich finde es großartig, dass man hier den Schritt der Digitalisierung vorantreiben möchte.
Genau, eigentlich wollen wir das ja haben. Wir wollen nicht mehr aufs Einwohnermeldeamt gehen müssen und Daten melden. Eigentlich wollen wir das online machen können und so Geschichten. Ja, und weiß ich nicht, Fahrausweis verlängern oder so oder Auto anmelden oder es gibt ja zigtausend verschiedene Sachen. Also eigentlich muss ich nicht mehr zu diesem Bürgerbüro und ich würde es gern sein lassen. Das würde ich gern alles online machen können. Aber trotzdem sind mir meine Daten natürlich auch wichtig und ich möchte nicht, dass die bei irgendwelchen US-Diensten landen und das ist hier halt auch mit eins dieser Probleme, dass da irgendwie Mixpanel, Cachelytics, Branch.io, mehrere Google-Dienste irgendwie mit benutzt werden und die Daten halt dann gleich erstmal in die USA gehen und wenn man schon so eine App entwickelt, kann man halt vielleicht gucken, dass das nicht passiert. Oder auf europäische Dienste setzen oder es einfach besser kommunizieren. Dass das irgendwie nicht anders geht.
Oder auch kommunizieren, was für Daten da übermittelt werden. Jetzt im Fall von Crashlytics oder von so einem Analysetool zum Beispiel kann man einfach sagen, hier anonymisiert, da gibt es eine Geräte-ID, da gibt es technische Informationen, die darüber gehen, aber es sind nie eure Inhaltsdaten. Solche Sachen kann man ja klar dokumentieren und kommunizieren.
Oder man lässt es einfach. Also, diese Dienste zu benutzen.
Also es ist halt schon immer halt ein Vektor, der offen ist, sobald du dir sowas einbindest. Und ja, sie sagen vielleicht, sie machen nur das, aber zum das wirklich wissen, ob sie dann nur anonymisiert irgendwie deine Nutzungsdaten oder so raushauen, tja, das kannst du irgendwie auch nicht so gut kontrollieren und die können ja auch vom einen Tag auf den anderen plötzlich was Neues machen.
Jetzt ist das eigentlich eine prima Überleitung zur Initiative Public Code, Public Money, Public Code.
Ja. Weil, von der Friedrich Software Foundation.
Ja, genau, weil das hier ist genau so ein Beispiel. Es ist ja letztendlich, sind es öffentliche Gelder, mit denen diese App gebaut wird, in einem öffentlichen Interesse. Alle Versicherten, Krankenversicherten in Deutschland sollen das nutzen und es wird gerade auch von öffentlicher Hand gesteuert, dass das zu Wege kommt, damit da keine Insellösungen entstehen und das man auch dann gut, den ne? Vorteil also, hat, dass man mit allen Ärzten dann vielleicht irgendwann mal kommunizieren kann. So, warum nicht Open Source machen? Dann könnte man kontrollieren, was wird denn da eigentlich an Daten in welchem Kontext wohin geschickt. Und die Ersteller dieser App hätten außerdem sicherlich nochmal den Vorteil, wenn man denn damit umgehen möchte, dass sie kritisches Feedback bekommen.
Ja, stimmt.
Tja, sollen sie doch das mal machen.
Zur Initiative Public Code, Public Money, Public Code, so rum. Ich tue den Link in die Shownotes. Wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt. Schon
mehrfach erwähnt, ja.
Genau. Bitte unterstützen. Es sind eure Steuergelder. Es lohnt sich, damit was Sinnvolles anzufangen.
Genau. Und die haben jetzt auch eine Stellenausschreibung.
Sozusagen. Oh ja, richtig. Machen wir das auch noch. Ja.
Genau, wenn ihr, was ist das, kurz nach der Schule, ne? Bufdi ja. werden wollt, Bundesfreiwilligendienst. Okay. Genau, also ihr seid vielleicht gerade, Abitur war schon, ne? Ja. Ist ja
oder mit dem Reifen fertig oder einfach in between.
Genau, also kurz vorm oder gerade nicht wisst, was ihr mit eurem Leben anfangen wollt oder so, dann könnt ihr bei der Free Software Foundation Europe den Bundesfreiwilligendienst machen und genau in diesem Bereich Public Money, Public Code mitarbeiten. Haben wir verlinkt. Wo ist das? Ist es an einer bestimmten Stelle, wo man hingehen muss? Wahrscheinlich. So. Dienstort ist Berlin, genau. Ja. 6 bis 12 Monate. Ende November soll es anfangen. Und ihr habt noch bis 16. Oktober Zeit, euch da zu bewerben, wenn ihr Lust habt. Dann ja, klickt doch einfach mal dahin. Da steht, was man so machen muss, kann, darf. Und ja, in dieser Runde die Unterstützung bei der FSFE ableisten. Ja, genau. Gut, dann kommen wir zur Schweiz. Die hat auch öffentliche Daten.
Genau, wo wir gerade bei Apps sind, ist mir eingefallen, da gab es noch eine schöne News aus der Schweiz mit einer Steuer-App. Was wiederum ein Beispiel dafür ist, wie das mit den Apps so laufen kann. Da hat ein Dienstleister sich gedacht, günstige Steuererklärung soll für jeden zu haben sein. Und eine App geschrieben, mit der man die Steuererklärung einfach machen können soll. Kleine Randbemerkung dazu, die Steuererklärung in der Schweiz ist schon extrem einfach. Warum man die noch einfacher machen muss oder beziehungsweise dafür dann Geld. Also verglichen zu dem Formularwust, der mich hier so erwartet hat, war das in der Schweiz ein Traum. Gut, aber die haben eine App von einem indischen Dienstleister schreiben lassen und die ist dann in Produktion gegangen und dieser Dienstleister hat seinen Amazon AWS Bucket leider nicht ordentlich abgesichert und das hatte zur Folge, dass die Steuerdaten und Belege und Scans und alles, was da so zugehört, all dieser Nutzer für jeden, der einen AWS Account, den man kostenlos haben kann und nicht viel Identifikation hinterlassen muss, abrufbar waren. Die Krönung des Ganzen war, dass dieser Dienstleister, die Urheber dieser App, nur sehr widerwillig auf den Report dieses Datenlecks eingegangen sind. Sie haben nach eigener Auskunft die erste Nachricht darüber für einen schlechten Witz gehalten. Erst als derjenige, der das reportet hatte, dann sich an Heise gewandt hat und Heise sich dann an diese Leute gewandt hat, erst dann sind sie aktiv geworden und wollten aber auch kein Feedback geben und nicht kommunizieren und schon gar nicht ihre Nutzer darüber informieren, was da passiert ist und haben sich da alles andere als professionell verhalten. Ja, genau. Erst nachdem Heise dann mehrmals darauf drängte und schließlich ein Ultimatum für die Veröffentlichung der Geschichte stellten, haben sie ein paar Hinweise als Feedback bekommen. Also als Steuerdienstleister schafft man sich so ganz sicher kein Vertrauen.
Ich möchte hier nur unkommentiert von Ihrer Seite eben so, warum man diese App einsetzen muss und da gibt's so einen Punkt Sicherheit und da steht, Ihre Daten werden sorgfältig aufbewahrt und nicht an Dritte weitergereicht. Nachrichten werden verschlüsselt und Ihr Login basiert auf einer 3-Faktor-Authentifizierung, wie Sie es aus dem E-Banking kennen. Ja, mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht sagen.
Ist doch safe.
Ja. Ja, ist schon ein bisschen suspekt. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum man das braucht, weil es gibt halt, okay, es ist jetzt halt eine App, aber es gibt, je nach Kanton gibt's unterschiedlich gute Lösungen, wo du den Scheiß halt auch irgendwie online ausfüllen kannst. Also online als, Desktop.
Applikation,
ja. Ja, so als Desktop-Applikation. Dann füllst du halt irgendwie die paar Felder aus und wenn du so normal arbeitest, ist das halt echt auch nicht viel. Du gibst halt irgendwie so ein bisschen an, wo du Geld hast und wie viel du gearbeitet hast und wie viel Geld da reingekommen ist, und dann bist du eigentlich schon fast fertig und dann kannst du noch Geld abziehen, wenn du irgendwie Auslagen hast, die du halt abziehen kannst, und that's it. Aber ja, man kann natürlich auch irgendeine App von irgendjemandem benutzen.
Der kann das.
Der das dann vielleicht einfacher macht.
Oder dir zumindest intensiv genug vermittelt, dass er das einfacher macht und deswegen die 60 Franken wirklich verdient hat.
Ja, was echt auch ein bisschen viel Geld ist, habe ich das Gefühl.
Ja.
Also bevor ich irgendwie 60 Franken weniger Steuern dann irgendwie dank dieser App zahlen muss. Also es ist irgendwie schon, ich weiß nicht
so. Und genau. Dann kann man auch direkt nochmal die ethische Frage stellen, wo werden die 60 Franken besser aufgehoben? Bei dem Dienstleister oder in der öffentlichen Hand?
Tja, du so. Kennst ja, wie heißt das? Trickle-Down Economy? Mhm. Oder so?
Mhm.
Geht zum Dienstleister und verteilt sich dann irgendwie magisch vielleicht auf Leute.
In eine Big Pocket, denke ich.
Ja, ja. Das sagt ja Leute. Es kann ja Einzahl, ein Leut, der dann halt alles Geld bekommt. Tja. Ja, ja, das kommt da noch oben drauf. Also benutzt vielleicht nicht so komische Apps. Weiß ich nicht. Außer ich finde es geil, wenn alle eure Daten dann irgendwie auf irgendeinem AWS-Account Bucket-Ding sie liegen. Und, kann man ja auch positiv sehen, ist ja irgendwie so.
Das ist gebackupt in der Cloud.
Ja. Nee, nicht deswegen, einfach so, ist halt dann public, es gibt ja Länder wie, ich glaube, Schweden gehört dazu, wo es halt einfach public record ist, wie viel wer Steuern zahlt. Da kannst du einfach beim Staat nachschauen und sagen, wie viel hat mein Nachbar letztes Jahr versteuert? Ist ja irgendwie auch, ich weiß nicht so ganz, ob ich das gut finden soll, aber es ist zumindest ein interessantes Konzept.
Genau. Ist der so arm? Nee, mit dem will ich nicht daneben wohnen. Das geht nicht.
Tja.
Wie kann der sich der dieses Haus leisten?
Gleich mal in eine bessere Gegend umziehen. Oder so.
Ja. Ja, hat alles Vor- und Nachteile.
Genau.
Gut. Kommen wir zu Speichersystemen?
iPhone. Wir als führender iPhone-Podcast,
Apple-Leuten
oder so. Wer weiß es schon so genau. Nee,
ja, ihr habt ja auch letzte Woche gesendet, während da so irgend sowas war, ne? Glaube ich.
Ja. Ich denke, die Hörerzahlen haben eindeutig belegt, wer hier der Löwe im Stall ist. Und so.
Ach so, ihr hattet diese 10.000, die nicht gucken wollten, die haben euch gehört, ne?
Ja, genau. Ja. So war das.
Okay. Ja, okay.
Genau, und sie haben ja irgendwie neue Phones vorgestellt und so. Und
bestimmt.
Haben sie anscheinend. Sehr viel mehr weiß ich da auch nicht. Irgendwie so XXS und
XR, XCD. XR.
Ja, irgendwas halt mit so halt iPhone und dann Buchstaben hinten dran. Ja, da müsst ihr euch vielleicht einen ernsthaften...
Das XXL, XXS, XS, das ist so irgendwie, oder?
XSLT.
Oh Gott. Mir kommen Vorlesungsunterlagen in den Kopf. Nein. XSLT-Transformation, lass mich doch in Ruhe. Habe ich letztens erst alles weggeschmissen. Ja, ich
hab was? Ganz aber viel, irgendwo?
Ja, doch, ich habe ganz viele Vorlesungsunterlagen weggeschmissen. Da war das dabei. Ich habe es kurz in der Hand gehabt und habe gedacht, XML, nee, weg.
Weg. XML kann weg.
Nie wieder.
Genau.
Tja, also wenn ihr wissen wollt, was es für neue Phones gibt, solltet ihr euch vielleicht einen ernsthaften Apple-Podcast anhören oder das, ja. Auf jeden Fall, darum geht's halt irgendwie nicht. Es geht darum, auf diesen iPhones und auch auf diesen Android-Phones und so, es gibt halt so zwei Teile. Es gibt so den normalen Prozessor, wo das OS draufläuft, und dann gibt's ein Baseband, was im Prinzip der Chip ist, der mit dem Netzwerk, also mit dem Telefonnetzwerk spricht. Und das ist mittlerweile, ganz am Anfang war das halt so super einfach, das war einfach so, ja, wir schieben hier ein bisschen Bits von A nach B, Und mittlerweile ist das halt auch so super advanced Software. Heißt, man hat da im Prinzip seinen eigenen General Purpose Prozessor, wo Software drauf läuft. Wie wir wissen, sobald Software drauf läuft, geht's kaputt, kann man es kaputt spielen. Und auf dem aktuellen iPhone, was ein bisschen lustig ist, normalerweise nimmt man dann halt irgend so einen ARM-Chip her für. Und auf dem iPhone haben sie jetzt x86 von Intel hergenommen, um den Baseband-Chip zu bauen. Was irgendwie schon so ein bisschen lustig ist, jetzt wo sie auf den Desktops dann bald mal alle weg sind, hast du es jetzt halt in deinem Telefon drin.
Strange.
Das ist aber nicht grundsätzlich ein Problem. Also ich meine, ja, ich glaube zwar nicht, dass irgendwie x86 so die geilste Architektur ist für sowas, aber ja, grundsätzlich spricht es halt irgendwie auch nichts dagegen, das halt mit x86 zu machen. Und der Blogpost ist ganz lustig, wie er herausgefunden hat, dass es halt so ist, weil er hat halt irgendwie auch nicht damit gerechnet.
Genau, da hast du dann so ein Intel ME-Firmware noch irgendwo drin und ja. x86 ist total gut. Ist doch
gut, das
ich weiß, hat nichts unbedingt miteinander zu tun, aber man kann das ja immer alles weiterdenken, ne?
Man kann ja sagen, ist Intel und Intel ist Intel ME und darum ist es kaputt. Stimmt halt nicht ganz, aber kann man
ja
nicht
behaupten. Ja,
wie gesagt. Ja, close enough. Haben.
Das ist dann so wie der Maaßen, der behauptet auch immer ganz viel. Bloß halt, na egal. Nee, fangen wir nicht damit an. Kommen wir zu ScoutFS. Das ist so, wir wollten noch mal dieses CheeseFS haben, oder? Mhm. Das klingt doch schon so ein bisschen so in diese Richtung.
Klingt gut, ja.
Ja, also ScoutFS ist irgendwie so ein Archiv-Dateisystem unter GPLv2, mehr weiß ich dazu auch nicht. Klingt auf jeden Fall interessant. Gibt's jetzt auf GitHub, ist aber noch nicht stabil. Also ich denke, es ist definitiv auf dem Weg zu CheeseFS.
Du meinst, es ist so wie ButterFS, ist halt einfach kaputt und alle sagen, ja, ist eigentlich ganz geil, aber man kann es halt nicht.
Wieso behauptest du immer, ButterFS ist kaputt? Nur weil du ein anderes Dateisystem bevorzugst.
Ah, papalapap. Die Entwickler selber sagen, ja, es ist kaputt.
Papalapap.
Nicht Production.
Du bist auch kaputt. Ach, das benutzen zigtausend Leute. Millionen Leute benutzen das Production. Nur du nicht.
Das ist korrekt. Ich habe halt, falls dem was nicht kaputt ist. Voll gut. Ja,
das haben ganz viele andere Leute, die irgendwie so ein Synology, NAS oder was auch immer einsetzen auch. Und die, mit denen funktioniert's. Also ich behaupte, da sind einfach Millionen Leute, die ButterFS problemlos einsetzen. Und das ist total gut. Für alle anderen gibt's jetzt vielleicht demnächst ScoutFS, wenn ihr irgendwas archivieren wollt über, ich meine, es klingt irgendwie, klingt so wie so CFFS, irgendwie in Archiv. So POSIX über verschiedene Rechner, Archivierung, große Datenmengen irgendwo hinkippen. Also quasi so ein Amazon S3 für dich selber, wo man sich nicht drum kümmern muss. Verteilt sich. Du schmeißt einfach Daten drauf und die sind dann im Netzwerk irgendwo verteilt. Ich finde das total gut.
Das klingt eigentlich schon so, was man haben
oder
will, ne?
Sowas sind wir da einfach. Man legt einfach Daten irgendwo ab und sie sind dann archiviert.
Genau, und sind für immer da.
Ja, finde ich gut. Das Konzept klingt gut. Ich habe bloß keine Ahnung, ob es funktioniert und
und ob es wirklich überhaupt das ist, was wir uns jetzt darunter genau vorstellen und ja.
Also es kann auf jeden Fall eine Billion Dateien speichern und atomare Transaktionen und hohe Datenintegrität. Also es klingt super.
Das klingt gut. Bisschen C geschrieben, was auch immer gut ist.
Ja, und wenn du wenn so ein Knoten ausfällt, also ähnlich wie bei Ceph, geht alles weiter. Ja. Kann mal jemand seine ganzen Daten draufpacken und gucken, ob das läuft.
Probier das doch mal bitte jemand aus.
Ja, genau. Und sag uns, ob es funktioniert. Denn.
Ja,
einziges Problem ist, dass es zurzeit nur auf RHEL läuft, also Red Hat Enterprise Linux oder CentOS 7. Jeweils, also nichts für Debian, nichts für alle anderen, nichts für Arch oder sonst was, sondern nur Red Hat Enterprise.
Ja, aber es ist, du hast ja Source Code, du kannst ja immer selber kompilieren.
Ja, aber wenn die irgendein spezielles Kernel-Modul bauen oder so und das dann, ja, genau, da ist irgendwas gebaut, was halt nur auf diesen Linux-Kernel optimiert ist, der halt bei RHEL 7 läuft.
Ah ja, okay. Ja.
Ja, genau. Also ich fand es auch einfach interessant. Es klang so, als hätte man das gerne, aber man will es sich doch noch nicht angucken, weil wenn es nicht stabil ist und so. Aber muss man im Auge behalten, vielleicht wird es ja next GCFS. Gut, das wollte ich nur gesagt haben. Guckt euch Scout an, schmeißt mal alle eure Daten drauf und sagt uns, was passiert. Dann kommen wir zu dem, was wir letzte Woche schon hatten, die Urheberrechtsreform, die da durch das EU-Parlament ja leider verabschiedet wurde. Da gab es heute eine heiße Show, wo die Julia Rehder dabei war. Markus?
Mhm. Und das ist war ein sehr, sehr sehenswerter Beitrag, weil das die ganze Thematik nochmal zusammenfasst und vor allem aber auch nochmal auf den Punkt bringt, was wir letzte Woche, glaube ich, zu wenig betont haben, nämlich, dass es noch nicht zu spät ist. Es ist zwar sehr ätzend, dass das jetzt so weit gekommen ist und diese ganzen komischen Vorschläge da jetzt so stehen, wie sie stehen, aber es ist eben nicht zu spät. Es geht jetzt in eine weitere Verhandlungsrunde. Das heißt, es ist jetzt zwar mehr Aufwand geworden, das ganze Thema wieder in die richtige Richtung zu drücken, aber es ist immer noch nicht ganz unmöglich. Das heißt, wenn ihr bisher an irgendwelchen Initiativen mitgemacht habt, lasst nicht ab, helft uns weiter. Wenn ihr noch nichts gemacht habt, bitte engagiert euch. Die bisherigen Websites, SaveTheInternet.org und .eu, sind weiterhin aktiv und auf dem Blog von Julia Rehder, das ist immer ein extrem guter Anlaufpunkt, juliareder.eu, sind alle relevanten Informationen die ganze Zeit verfügbar. Ja, und das Interview vorhin auf Heise, das war sehr, sehr gut gemacht. Julia war zugeschaltet, aber die beiden Redakteure haben sie vor allem auch nochmal kritisch hinterfragt, weil sie einfach, wie das sich für gute Journalisten so gehört, auch nochmal die andere Seite dargestellt haben, warum denn Leute tatsächlich das Leistungsschutzrecht gut finden könnten und warum schnell den Kritikern von dieser jetzt verabschiedeten Initiative für Artikel 13, den Uploadfiltern und den ganzen Kram, warum die den Kritikern immer schnell unterstellen, dass die ja letztendlich die Vormacht der großen Internetkonzerne immer weiter verfestigen, weil sie einfach nicht die Installation irgendwelcher Mechanismen erlauben, sondern immer nur alles schlecht reden. Und dass das Ganze nochmal durchleuchtet wird, nochmal klargestellt wird, warum das so ist und dass da einfach handwerklich oft nicht sauber gearbeitet wird und nicht auf die richtigen Leute gehört wird, das ist nochmal gut zusammengefasst worden.
Okay. Und was kann man jetzt aktuell konkret machen?
Wie bisher auch im Prinzip viel drüber reden, die Stimmung aufgreifen und durch Argumente klarstellen, was da eigentlich passiert und warum das schlecht ist für das freie Internet und für die Medienbranche selbst im Endeffekt auch. Und versuchen, dass diese Stimmung letztendlich eher ein Gehör bei den Politikern, die da daran beteiligt sind, bei den EU-Politikern und bei den nationalen Politikern auch, findet und dass da die richtigen Messages transportiert werden. Es ist weiterhin die sehr aufwendige, aber letztendlich notwendige Arbeit, die geleistet werden muss.
Also Abgeordnete anrufen, das Anschreiben, lokale
Heimsuchen.
Leute und so. Ich würde es nicht so negativ formulieren, aber heimsuchen beispielsweise.
Nee, also ich meine, die haben ja, viele Politiker sind ja auch dann in ihren Wahlkreisen ab und zu mal ansprechbar, dann halt da vorbeigehen und die zur Rede stellen sozusagen. Gab ja auch einige Grünen-Abgeordneten, die dafür gestimmt haben. Vielleicht kann man wenigstens Nino überzeugen oder so. Also das, ja.
Ja, vor allem einfach auch nochmal ganz viele Politiker daran erinnern, was ihre Parteien eigentlich für Positionen angekündigt haben und wie sie dann letztendlich abgestimmt haben. Also gerade die SPD und CDU, die derlei Dinge eigentlich ablehnen in ihren Koalitionsverträgen und in ihren Wahlkämpfen und dann doch die SPD mal gerade knapp mit der Hälfte der Leute dagegen stimmt und die CDU weit entfernt davon. Das ist einfach, das ist falsch. Und zwar im Sinne von was anderes tun, als man behauptet, was man tun würde. Ja,
ja gut. Etwas Politiker halt.
Etwas Rückenwind kriegt diese ganze Diskussion dadurch, dass ja EU-Wahlen anstehen. Und wenn man den öffentlichen Protest jetzt hochhält und dem Thema Stimme verhält, dann könnte es gut sein, dass, wenn kurz vor den Europawahlen die finale Abstimmung über diese Geschichte stattfindet, dass dieses gesamte Gesetz sehr wohl noch gekippt werden kann oder beziehungsweise ja gekippt werden und dann in eine vernünftige Richtung gebracht werden kann.
Okay, gut. Also wir bleiben am Ball, ihr hoffentlich auch, engagiert euch, guckt, dass wir das vielleicht doch nochmal gebacken kriegen. Wäre ja ganz schön. Kommen wir zum Laserfu.
Laserfu. Ja, so ein kleiner Artikel, ich habe nicht sehr viel gelesen. Ist auch nicht so groß und da geht es einfach darum, wie er einen Bug in Bundler gefixt hat. Das ist ganz interessant. Wie Bundler intern so ein bisschen funktioniert. Also Bundler ist der Package Manager für Ruby. Das heißt, wenn ihr euch Ruby Gems runterlädt, dann macht das Bundler. Ja. Ist ein ganz netter kleiner Artikel. Und ja, ich habe da auch wieder mal was ein bisschen darüber gelernt, wie Bundler intern so ein bisschen funktioniert. Womit ich mich auch noch nicht so auseinandergesetzt hatte.
Okay, dann kommen wir noch zu den Picks. Ich habe S-Shuttle und da ist SSH drin und das hat mir heute ein Kollege empfohlen, kannte ich noch nicht, so eine Art Poor Man's VPN. Du kannst einfach sagen, hier, ich logge mich per SSH auf einem Server oder auf einem entfernten Rechner ein und dieses Subnetz oder diese Netze, die da existieren, werden halt zu mir durchgeroutet. Ja, also kann sich einfach dann zu Hause auf seinem Rechner einloggen und ist quasi wie zu Hause per VPN verbunden, bloß mal halt keine VPN-Verbindung genommen hat, sondern SSH, weil SSH ist eh schon da, sozusagen, und funktioniert und ist ja, ist gut. Und man muss sich nicht irgendwie mit jeder, der schon mal versucht hat, mit IPsec eine VPN-Verbindung zu bauen, weißt du, was ich meine? Muss man sich nicht mit beschäftigen. Und das fand ich krass, kannte ich bisher nicht. Und deswegen wollte ich den Tipp jetzt mal weitergeben. Ja.
Finde ich gut. Unterstütze ich, benutze ich auch immer wieder mal.
Okay. So. Ja, ich kannte das bisher noch nicht, aber ich habe es dann mal schnell ausprobiert, habe gedacht, ja, das ist ja.
Ja, das funktioniert geil. Halt einfach. Das ist halt das Geile dran. Du musst halt irgendwie. Genau. Du lässt das runter, du startest das und es läuft.
Genau, ist bei Debian dabei, ja, also wahrscheinlich auch vielen anderen Distributionen. Genau, sagst einfach SSH oder S-Shuttle-R wohin und dann welches Subnetz du haben willst und drückst Enter und Bejing, bist du quasi in dem Netz. Ja, das ist cool.
Sweet. Ja, ich habe noch einen kleinen Pick zum Abschluss. Es ist einfach ein Bild auf Twitter, eine kleine Leadspeak-Leseübung.
Oh Gott.
Viel Spaß dabei.
Okay, wunderbar. Und mit diesem Bild geben wir wieder zurück in die angeschlossenen Radioanstalten oder so. Fast. Ja, das war's schon mit dieser kleinen feinen Sendung. Gucken wir mal, ob wir nächste Woche wieder da sind. Bis dahin. Ja, wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschö. Tschö.